Rasant, feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüstewelle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
So, und damit herzlich willkommen hier zu Femrasant am Donnerstagabend. Hier in der Wüstenwelle auf 96,6 Megahertz. Und genau, wir sind jetzt hier zu Gast. Einmal im Studio sind
David,
Lisa,
Ivan und unsere Gast.
Hi, Alina.
Genau. Und ja. Ich glaube, damit steigen wir auch direkt mal ein. Und zwar, Alina ist eine Freundin von mir. Und aber ich glaube, du stellst dich einfach mal selbst vor. Ich glaube, das ist mit am besten. Also, wer bist du? Was machst du? Und wieso bist du hier?
Genau, also ich bin Alina und ich studiere gerade berufliches Lehramt für Sozialpädagogik in Tübingen und habe im Zuge von meinem Studium eine Zusatzqualifikation zu sexualisierter Gewalt an pädagogischen Einrichtungen gemacht und habe ganz viel Lust, mit euch darüber zu reden.
Sehr schön. Ja, jetzt hast du es gerade schon erwähnt. Du machst das quasi als Schlüsselqualifikation, richtig?
Zusatz, ja.
Zusatzqualifikation, mhm. Okay. Das heißt, das ist nicht üblich im Studium eigentlich, dass man das macht. Okay, und wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast?
Ich hatte tatsächlich ein Seminar im zweiten Semester bei einer ziemlich coolen Professorin, Laura Böckmann, und die hat so ein Seminar, was eigentlich zu Erziehung und Kontexten war, hat sie gedacht, okay, der Begriff ist so breit und ich mache dazu Macht und Machtmissbrauch.
Mhm.
Und dann hat sie eben auch mit Eva-Maria Lohner, einer weiteren Professorin, diese Zusatzquali rausgebracht, wo man dann über ein Jahr lang sowohl theoretisch als auch praktische Grundlagen so dazu erlernt. Genau, also es war ein Riesending.
Oh.
Und ich habe dann gedacht, das ist was, was mich interessiert, weil ich mich davor noch nie wirklich mit dem Thema Macht, vor allem auch nicht in Kitas oder Schulen, beschäftigt habe.
Richtig cool. Und
sehr
also,
spannend, ja.
Ja, wenn du sagst ein Jahr, das heißt zwei Semester lang ging das kontinuierlich oder?
Im ersten Semester hat man ein Blog-Seminar, dann noch eine digitale Vorlesungsreihe, dann geht man 3 Wochen an eine pädagogische Einrichtung und forscht da zu deren Gewaltschutzkonzept.
Mhm.
Und im letzten Semester wird dann eben ein Bericht geschrieben, wo man auch eben bei unterstützt wird. Und der wird dann eben an die Einrichtung auch zurückgegeben, was dann bedeutet, dass die Einrichtung auch sozusagen Feedback bekommt, wie sie aufgestellt sind, was sie verbessern können. Genau.
Okay. Und die Schlüsselqualifikation ist quasi schon vorbei. Also das hast du jetzt im letzten Jahr gemacht oder bist du gerade noch mittendrin?
Genau, man macht es üblicherweise dann die Praxisphase im Tandem, dass man eben auch immer eine Rückversicherungsvariable hat, damit man nicht eben so einen Tunnelblick bekommt.
Mhm.
Und wir haben unseren Bericht vor 2 Wochen abgegeben.
Okay.
Ja, der wird jetzt korrigiert und dann kommt er zurück und dann geht er an die Einrichtung im Herbst.
Spannend, okay.
Ja.
Dann hoffen wir mal auf ein gutes Ergebnis.
Genau. Dann vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer, wie bist du denn allgemein zu dem Thema gekommen? Also jetzt klar, durch das Studium natürlich auch, aber so allgemein auch vielleicht zu deinem Studiengang selbst.
Ah ja, genau. Also mit meinem Studiengang kann man ja sozusagen ErzieherInnen in Pädagogik und Psychologie unterrichten und eben auch am sozialen Gymnasium. Und ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert und ich war selber auch auf einem sozialen Gymnasium und ich dachte nie, dass ich Lehrerin werde, aber so kommt das dann halt manchmal, ne? Ich glaube auch, dass ich das eigentlich ganz gut kann.
Bestimmt.
Und aber weil ich, und das ist schon immer, und das wird mir auch immer wieder auf dem Weg mitgegeben, ich habe eine große Klappe und deswegen tue ich viel kritisieren auf eine wertschätzende Art und Weise, aber ich tue es. Und ich glaube, das ist, warum es so alles zusammenkommt. Ich möchte irgendwie, das klingt so kitschig, aber ich möchte was verändern in jedem System.
Ich glaube, das ist gar nicht kitschig und tatsächlich auch wichtig, vor allem jetzt hier zu der Zeit, wenn man das mal so sagen darf. Genau, und du hattest ja auch angesprochen, dass du durch viel mit Machtsystemen am Anfang zu tun hattest und auch vor allem in Kindereinrichtungen. Das ist jetzt vielleicht auch ein Thema, das man nicht so erstmal jetzt als Laie in Anführungszeichen erstmal entweder nicht in Verbindung bringt oder vielleicht auch gar nicht in Verbindung bringen möchte. Wie würdest du denn sagen, wie sich da allgemein im meisten Fall oder in den meisten Fällen die Machtstrukturen in Kindereinrichtungen zum Beispiel jetzt zeigen, nochmal ein bisschen entfernt von der sexualisierten Gewalt vielleicht
auch? Mhm. Ich glaube, das ist so ein Riesending und tatsächlich hat eine Freundin zu mir auch ihre Bachelorarbeit dazu geschrieben, was Macht in Kitas bedeutet und vor allem auch, wie das in der Ausbildung thematisiert wird, weil spannend ist dabei, dass in der ErzieherInnen-Ausbildung Macht nicht unbedingt curricular im Lehrplan verankert ist. Obwohl du auf jeden Ebenen, also allein so personalmäßig gesehen, hat der Träger Macht über die Einrichtung und die Leitung hat Macht über, also so natürlich. Aber wenn du überlegst, dass allein beispielsweise Kinder anschreien, Kinder ignorieren, Kindern keine Hilfe leisten, dass das alles unter Machtmissbrauch reinfällt, weil du als erwachsene Person den Weitblick dafür haben musst und diese Kinder dir nicht nur körperlich, sondern auch psychisch vollkommen ausgeliefert sind. Mhm, ich glaube, das muss man immer reflektieren.
Ja. Ich glaube, das ist ja auch eben dadurch, dass es halt, ich glaube jetzt gesellschaftlich gesehen einfach nicht so beleuchtet ist, obwohl es eigentlich relativ offensichtlich ist, weil Machtstrukturen, wie du es eben schon gesagt hast, nicht nur in Kindergärten so, das ist ja, Machtstrukturen existieren ja eigentlich in jeder Beziehung, die wir so in unserem Alltag erleben. Da findet Machtstruktur ja auch so ein bisschen statt, sei es jetzt eben Angestellter gegenüber dem Chef, beziehungsweise der Chef gegenüber dem Angestellten, sei es die Eltern gegenüber den Kindern, sei es der Betreuer gegenüber dem Patienten, sei es eben in diese Richtungen. Entschuldigung. Und ich glaube, dementsprechend, um dann jetzt nämlich mal auf das sexualisierte Thema, auf die sexualisierte Gewalt zu kommen. Und ich glaube, genau da ist halt auch das Problem, was die Leute vielleicht noch viel blinder machen lässt, werden lässt. weil eben, ich glaube, sexualisierte, wir hatten es auch vorher nochmal, weil Sex oder sexualisiert, dieses Wort im Allgemeinen jetzt nicht Sex an sich, sondern eben sexualisiert ist alles, was mit sexuellen Themen zu tun hat, ist unfassbar tabuisiert und vor allem in Bezug auf Kinder, was aber natürlich auf der einen Seite richtig ist, aber auf der anderen Seite halt ohne Verständnis gar keinen Sinn macht teilweise.
Man kann es ja, also es ist ein Thema, das man ja auf eine Weise oder die andere ja auch irgendwie ansprechen muss. Also auch Stichwort Aufklärung und so. Deswegen wird ja auch schon in Grundschulen teilweise werden Kinder aufgeklärt. Nicht nur, weil sie wissen müssen, woher sie kommen und wie Babys entstehen, sondern weil sie auch früh erkennen müssen, zum Beispiel, wenn es jemanden in ihrer Nähe oder in ihrem Umfeld gibt, der ihnen vielleicht irgendwas antun möchte.
Ja, was nicht okay ist.
Genau. Glaub, also
da ist auch wichtig, dass die Kinder auch dann schnell die Begriffe lernen, die richtigen Begriffe.
Genau.
Und nicht irgendwelche Umschreibungen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber dass Kinder eben dann halt auch genau benennen können, dass sie gerade irgendwie an Körperstellen angefasst werden, wo sie nicht angefasst werden wollen. Und dass da so eine transparente Aufklärung auch sehr wichtig ist. Hast du da irgendwie auch was im Seminar dazu gelernt, theoretisch oder praktisch irgendwie?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass Kitas eigentlich, großes eigentlich, ein sexualpädagogisches Konzept haben sollten, wo klar benannt ist, dass man die biologisch richtigen Begriffe, wie beispielsweise Vagina, Vulva, Penis verwendet. Und zum Beispiel, wir hatten da ein schönes Beispiel, wenn ein Kind, sagen wir 4 Jahre, kommt zu dir und sagt, der Thomas hat meine Schnecke geküsst.
Was?
Ja, aber das ist halt so, wo du dann Kinder nicht, da gehen deine Alarmglocken nicht an.
Das
kannst du nicht so nachvollziehen. Und deswegen, aber wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, der Thomas hat meine Vagina geküsst und ich wollte das nicht, dann gehen deine Alarmglocken an, weil du verstehst, dass das Kind diesen Begriff richtig verwendet und das einordnen kann. Und ich glaube, was du auch angesprochen hattest, ist, dass eben die Sexualaufklärung oder sexualpädagogisch zu arbeiten, einen riesen Präventionsblock eben auch mit sich bringt. Nicht nur Selbstbestimmtheit, eigener Körper kennenlernen und so weiter, sondern eben auch, dass sie benennen können, dass sie in sich reingehen können, dass sie Grenzen setzen können, dass sie fühlen können, was fühlt sich gut an und was nicht.
Eben, das ist ja auch nochmal ein ganz großes Problem, was ich glaube eben auch vor allem damit zusammenhängt, was jetzt auch im Erwachsenenalter, glaube ich, viel merken und ich glaube mitunter auch ordentlich zu der eben jetzt nicht zwingend gegenüber Kindern, aber vor allem gegenüber Frauen der sexualisierten Gewalt oder Gewalt allgemein, aber vor allem in der sexualisierten Richtung, eben jetzt, sei es nur in Anführungszeichen natürlich Catcalling oder eben dann doch weiter sexuelle Belästigung, aber dass halt, glaube ich, auch der Umgang mit Sexualität selbst, vor allem jetzt bei Männern, glaube ich, auch ein absolutes Tabuthema ist. So, es ist zwar auf der einen Seite super präsent und überall und man kann dem nicht entgehen, aber auf der anderen Seite ist es so weit entfernt von der Realität auf der einen Seite und so weit instrumentalisiert und zur Waffe gemacht eigentlich fast mehr.
Ich glaube, es ist also das Thema Sexualität Männern gegenüber ist eher so die Art so Overexposure. So, ich kenne das selber als jemand, der als Junge sozialisiert wurde und schon viel zu früh mit diesen Themen konfrontiert wurde, weil ich auch mit dem Internet aufgewachsen bin. Und da ist das einfach ein Thema, das man mit dem man früher oder später konfrontiert wird, dass man da so eine Explosion von allem hat auf einmal, aber man kann es nicht richtig benennen, man kann es nicht richtig zuordnen. Und da hat man als Mann, habe ich das Gefühl, einen Nachteil, weil dann später einfach ein ganz, ganz großer Block vom Thema Sexualität fehlt, nämlich oftmal der emotionale Teil, der Teil mit Konsens, der Teil, wo man sich für den Partner oder die Partner oder die Partnerin interessiert. Genau, also es gibt ganz viele Sachen, die da fehlen.
Und vor allem, das ist ja auch ganz oft eben, das ist ja auch das Nächste im sexuellen Kontext, was ja auch viele Leute missverstehen, ist, dass es eben bei sexuellen Sachen nicht immer nur um penetrativen Geschlechtsverkehr geht.
Ja.
Oder allgemein Geschlechtsverkehr. Sexuelle Sachen können auch völlig in Anführungszeichen unsexuell stattfinden. So, ich weiß nicht, es gab vor kurzem mal einen Fall auch, da, es war ein Influencer, der hatte irgendwie in seinem Ort, glaube ich, eine Kita oder ein Verein war das, der ein Aufklärungsseminar über frühkindliche Sexualität gemacht hat. Und der Mann hat sich halt kein bisschen darüber informiert, hat online absolute Hetze darüber betrieben, über diesen Verein, dass die mehrere Drohungen blablabla bekommen haben. Und genau das ist, glaube ich, eins dieser Sachen, die da sehr, sehr ein gutes Beispiel sind, weil die Leute hören nur diese drei Buchstaben und sind direkt, vor allem wenn es dann um Kinder geht.
Genau, Alarmglocken.
Alarmglocken in alle Richtungen, und das führt aber dann halt eben dazu, dass es so ein tabuisiertes Thema ist, dass niemand mehr weiß, was das ist eigentlich.
Ja.
So. Bei Frauen ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr das Ding, weil jetzt hier auch mit sowieso auch diesen ganzen, mit der MeToo-Bewegung damals und dem Online-Feminismus, der jetzt auch mit Corona, glaube ich, auch ordentlich durch die Decke gegangen ist, sag ich mal, und jetzt auch wirklich auch sich, glaube ich, ein bisschen Veränderung tut, dass sich da eben die Machtstrukturen noch mal mehr auseinandertun, in Anführungszeichen, weil Machtstrukturen von Frauen, die existieren jetzt nicht wirklich, aber eben so die Macht, die sich zurückgeholt wird und Männer haben, und dementsprechend findet da Aufklärung statt, so, da findet Aufklärung für sich selbst statt, weil sonst tut es ja natürlich keiner. Und dementsprechend sind Frauen oder meistens ist die weibliche Erziehung in Anführungszeichen, was zumindest das Sexuelle und vor allem seinen eigenen Körper kennenzulernen, viel, viel aufgeklärter. Und Männer sind halt kein bisschen aufgeklärt. Also so wirklich kein bisschen. Da geht es halt wirklich praktisch ums Rein, raus und weiter geht's.
Ja.
Und so mehr kriegt man als Mann auch da nicht beigebracht. Nicht, dass es was Schönes ist, dass es irgendwie, keine Ahnung, oder vielleicht auch wirklich einfach nichts mit Penetration zu tun haben muss.
Ja.
Sondern vielleicht auch einfach wirklich darum geht, auf welche Leute stehe ich zum Beispiel. Oder finde ich meinen Körper okay, wie er ist. Das, auch damit hat es ja schon zu tun. Das muss ja nicht mal sein mit anderen.
Ja. Ich glaube, dazu ist es voll schön, dass es mega viele, also voll viel, was du angesprochen hast, Ivan, da sind so viele Bewegungen in der Kita. Das Schöne ist auch, dass wir einen neuen Orientierungsplan bekommen haben jetzt im Juli, der das Thema Sexualpädagogik sogar explizit erwähnt, was
super.
Davor nicht wirklich der Fall war, weil ich forsche gerade im Zusammenhang mit meiner Bachelorarbeit damit viel. Und der Punkt ist nämlich, dass gerade sowas, was Geschlechtervielfalt, wie geht es mir gut, auch Präventionsangebote, zum Beispiel Kinder stark machen, gibt es hier in Tübingen. Die kommen dann an die Kitas und reden über Gefühle und Grenzen und all solche Dinge. Und eben auch gerade, dass wir Verkleidungsecken brauchen, damit Kinder. Und es ist das Schönste, wenn du dann 4-jährigen Jungen hast, der einen Rock anzieht und du siehst, wie er sich fühlt. Und das ist einfach toll, ohne dass ich dann da reingehe und das irgendwie in irgendeine Schublade stecke, sondern ich lasse dieses Kind sich einfach in diesem Rock fühlen, unabhängig davon, was es für ein Geschlecht es hat.
Man muss sich da einfach wohlfühlen können, mit sich ausprobieren können.
Auch das.
Und ganz viele Leute werden wahrscheinlich auch merken, das ist nichts für die, aber es ist besser, die Option zu haben.
Genau, diese Plattform, die einem oder die den Kindern geboten wird, Absolut. Ich hätte noch eine Rückfrage. Du hast gesagt, dass du so ein erstes Praxissemester oder hattest in der Einrichtung und da zum Gewaltschutzkonzept, glaube ich, geforscht hast. Habe ich es richtig verstanden? Was waren so deine Erfahrungen?
Also ich war 3 Wochen lang an der Schule. Genau. Und also ich darf nicht viel dazu sagen, deswegen kann ich. Okay, also ich glaube, allgemein kann man sagen, dass es überall WWchen gibt und es gibt hauptsächlich viele Einrichtungen, wenn es jetzt um Gewaltschutz geht, egal ob Kita oder Schule oder wo auch immer. Es gibt teilweise die Einrichtungen, die haben schriftlich was, aber leben es nicht wirklich. Und auf der anderen Seite gibt es die, die haben schriftlich gar nichts, aber haben irgendwie einen super Miteinander und Umgang und leben Dinge wirklich. Aber wenn man halt überlegt, dass eigentlich von oben... Es heißt, dass jeder ein sexualpädagogisches Konzept haben sollte und du gehst in eine Richtung und findest keins. Das ist natürlich schon ernüchternd.
Ja, da sollte man aber auch meinen, dass es irgendwie irgendeine Stelle gibt, die dafür sorgt, dass sich da mal was tut. Also ich finde das tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass da nicht irgendwie mehr gemacht wird, dass das auch wirklich durchgezogen wird. Ja,
irgendwie so eine Behörde, die irgendwie regelmäßig in die Kitas geht und kontrolliert, ob... was hinsichtlich des Themas gemacht wird, ob es ein Konzept gibt oder nicht.
Ja, ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem. Die Träger wollen gerade viel das kontrollieren bei den Einrichtungen sozusagen, aber so ein Gewaltschutzkonzept kostet Geld. Klar. Also was heißt, es kostet Geld? Du kannst es auch auf eigene Hand machen, würde ich aber niemandem empfehlen, sondern sich Leute ins Boot holen, zum Beispiel Thema oder Pfundskelle oder wen auch immer, weil die helfen dir, so ein Gewaltschutzkonzept für deine Einrichtung zu machen. Aber Geld ist dann halt, also so Arbeit muss bezahlt werden und das ist super wichtig und richtig, aber muss man dann halt abwägen.
Ja. Vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast Pfundskelle erwähnt, für die, die nicht wissen, was es ist, was steckt dahinter?
Pfundskelle und Thema sind in Tübingen so Präventionseinrichtungen für sexualisierte Gewalt. Pfundskelle kümmern sich auch um Männer, spezifischer sozusagen, Thema macht Kinder. Und es gibt noch eine, auch auf jeden Fall für Frauen in Tübingen.
Frauen für Frauen e.V.
Ja, stimmt, danke. Genau. Wo man eben hingehen kann, wenn man Probleme hat. Oder auch, wenn man in der Einrichtung als Erzieherin zum Beispiel denkt, irgendwas kommt mir komisch vor. Du kannst jederzeit anrufen, Termine vereinbaren, die kümmern sich um dich und das sind
das
die Profis.
Ja. Wow. Ja. Also ist auch cool zu hören, dass es das in Tübingen gibt, dieses Angebot. Ja. Ich habe nämlich, also wir waren jetzt vor einem Monat oder vielleicht ist es auch schon 2 Monate her, bei einer Veranstaltung dabei im Rathaus in Tübingen. Da ging es um sexuelle Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung und die Prävention und der Umgang damit. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich gesehen, dass es auch so diese Anlaufstelle gab, einmal Frauen für Frauen e.V. und dann aber auch noch eine für Männer. Das war das erste Mal, als ich das gesehen habe und ich finde das richtig cool. Also ich glaube auch, dass wir da in Tübingen die Vorreiter sind und dass das definitiv nicht der Standard ist und dass das auch ein Thema ist, was total untergeht. Weil wir haben das vorhin schon mal angesprochen, so dieses diese Sexualität, wie da mit Männern umgegangen wird versus wie da mit Frauen umgegangen wird, und ich glaube tatsächlich, dass auch ein Nachteil davon bei den Männern ist, dass da einem so ein bisschen das emotionale Element fehlt und dadurch fehlt Leuten dann auch das Verständnis dafür, wenn ein Mann sagt, mir wurde was Sexuelles angetan, was ich gar nicht haben wollte. Ja. Weil es ist so, wir haben so eingetrichtert bekommen, das ist das Einzige, woran Männer denken, das ist das A und O, muss in jeder Beziehung immer tipptopp laufen.
Sexuelle Begegnung muss man dankbar sein.
Mir. Genau, und das ist so, nein, also es kann auch absolut in die andere Richtung gehen und es gibt auch definitiv Leute, die sich das zunutze machen, die Tatsache, dass es diesen Grundgedanken in der Gesellschaft gibt. Und also.
Und ich glaube, das sind alles Gründe, die dazu führen, dass die Dunkelziffer bei Männern, die sich melden, so super, super hoch ist. Also da gibt es viele für. Aber gerade Scham als Mann, sich einzugestehen, dass irgendwer über einem stand und das getan hat. So,
genau, weil das ja eigentlich so ein bisschen dem Bild, dem Klischee, klassischen Bild widerspricht, der Mann ist stark und macht sich nicht zum Opfer.
Und ich glaube, so ein großes gesellschaftliches Problem in der ganzen Sache ist auch einfach, dass dadurch, dass Männer auf der einen Seite natürlich auch, also jetzt als das Konstrukt Mann, nicht alle Männer, sondern das Konstrukt Mann in dem Sinne, das Gesellschaftliche, dass die auf jeden Fall das Problem mitunter sind, aber was man dabei auch immer vergisst, dass das Problem, so blöd ist es natürlich keine Entschuldigung dafür, aber dass die meisten Täter zumindest Täter sind, weil sie in irgendeiner Form Opfer sind. Das entschuldigt es natürlich nicht, aber genau das weist das Problem auf, dass auch da eine Menge Arbeit nötig ist. Weil das halt super wichtig ist, dass entweder Täterprävention natürlich schon, bei den Opfern selbst jetzt, aber eben auch eine Täterprävention, eine allgemeine Täterprävention, meine ich damit, so Aufklärung an, an Schulen eben, was ist Konsens überhaupt?
Ja.
Und das aber, das klingt ein bisschen dumm, weil auf der einen Seite natürlich aber vielleicht doch mehr für Männer fokussiert, weil Männer sind in diesem, oder das, wie gesagt, das Konstrukt Mann ist in diesem Fall oder in diesem System, in diesem patriarchalen System auf jeden Fall der Ursprung und das Problem. Mhm. Aber dementsprechend muss dort auch die Problemlösung gesucht
werden.
Ja. Und das ist, glaube ich, so das, was man immer gerne vergisst, so, weil auf der einen Seite natürlich es ist nicht Aufgabe jetzt irgendwie der Frauen oder keine Ahnung von wem da das Problem zu suchen oder die Problemlösung zu suchen, keine Frage. Aber ich glaube, das ist natürlich auch Aufgabe Männer, der anderen Männer.
Ja.
Aber auch allgemein, dass gesellschaftlich da eben diese Blindheit da ist, dass man halt auch Täter nicht nur in sexualisierter Form, sondern egal in welcher Form, so nicht kriminalisiert, die sind natürlich kriminell, sondern ich meine aber so in Anführungszeichen abschreibt, dass sie, was auch meistens nicht oder nur zu Wiederholungstaten führt. Das ist ja, ob das jetzt irgendwie die Isolationshaft ist, ob das ein Gefängnis ist, das keine Resozialisierungsmaßnahmen
hat. Genau, das ist nicht der Weg.
So, das ist jetzt natürlich, der Typ hat ohne Konsent was gemacht und das ist, der gehört weggesperrt und der bekommt seine Strafe, aber parallel dazu zusätzlich auch muss da Aufklärungsarbeit,
Arbeit passieren.
Absolut so. Ja, vielleicht auch nicht mal zwingend jetzt ihm zuliebe, sondern einfach, damit man ihn wieder integrieren kann und damit er keine
Zum
Gefahr
Schutz
mehr für andere darstellt.
Eben, und ich glaube, das
als Rehabilitationsmaßnahme.
Genau. Ich glaube, dass dadurch, dass es halt in dem Fall verständlicherweise nicht so weit gesehen wird, sage ich mal, dass das die beste Konsequenz daraus ist, sieht man da vielleicht, glaube ich, ganz oft nur die Arbeit für Männer.
Ja.
Und aber ich glaube, das ist halt eben genau das Wichtige.
Aber für mich zum Beispiel ist es nicht die Arbeit für Männer, sondern für mich ist es die Arbeit, um Menschen zu schützen.
Genau,
für
Kinder, ganz genau, Frauen, ganz genau.
Andere Männer.
Ja.
Also
es so ist es ja faktisch gesehen, aber gesellschaftlich gesehen ist es, glaube ich, mehr so gesehen dann. Mhm. Teilweise.
Ich glaube, dass da auch viel gemacht werden kann, allein schon, also wir reden so von so großen und weiten Aspekten, aber das fängt ganz klein an. Es gibt so viele Männer, die sagen, sie sind einer von den Guten. Was für mich dazu gehört, zu einer von den Guten sein heißt, wenn du in einer Gruppe bist und du hast mehr Männer in der Gruppe und weniger Frauen und irgendjemand macht irgendeinen komischen Kommentar über eine von den Frauen, die da anwesend sind oder auch nicht anwesend sind, call it out, sag irgendwas. Ja. So, das ist das bare minimum. So, du musst die... klingt blöd, die Eier haben, auch mal zu sagen, dass dir was nicht passt, auch wenn es dich nicht betrifft direkt, auch wenn es jetzt gerade ein Witz über Frauen war und du keine Frau bist, du musst trotzdem einen Mann stehen können und sagen können, dass es dir nicht gepasst hat und dass du das, dass du es nicht cool findest, wie hier gerade geredet wird. Und das sind schon so die kleinen Schritte, die dazu helfen können, dass Leute, also ohne sie dafür jetzt zu verurteilen für diesen Kommentar, aber einfach nur ihnen so ein bisschen einen Denkanstoß zu geben, so, okay, das ist einfach nicht der Vibe, das ist nicht die Art und Weise und das ist nicht die Art, Gespräche zu führen in dieser Runde. Das hilft, glaube ich, auch dabei, so ein bisschen, das so ein bisschen präventiv zu machen. Also man kann klein anfangen mit Präventivarbeit, würde ich mal behaupten.
Eben.
Was würdest du denn sagen, also... würdest du sagen, das ist zum Beispiel etwas, das du auch anderen Leuten, die gerade deinen Studiengang machen, weiterempfehlen würdest? Oder würdest du sagen, es ist so ein netter Bonus? Oder genau, was ist so dein Take jetzt, nachdem du alles so ein bisschen für dich so Zeit hattest, so dich zu sammeln und das alles Revue passieren zu lassen?
Genau, also die Zusatzqualifikationen können tatsächlich viele Studiengänge hier in Tübingen machen. Also alle Lehramtsstudiengänge können die belegen. Mhm. Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaften und so weiter, kann alles teilnehmen und ich kann es jedem empfehlen. Viele können sich das eben dann auch anrechnen lassen für andere Geschichten.
Mhm.
Und ich glaube, diese Perspektive, wenn man in einer pädagogischen Einrichtung arbeitet, ist unfassbar wertvoll, mal einen Blick zu bekommen von vor allem auch angehende Lehrkräfte, sich seiner Machtposition bewusst zu werden oder Leute, die im sozialen Bereich tätig sind. Ich kann es jedem empfehlen. Ich habe das damals auch schon gesagt, man muss sich dem Thema bewusst machen, weil es ist schon ein harter Take. Also ich glaube, da sollte jeder auch auf sich selber hören und es werden auch Zeiten eingebaut, in denen man in sich gehen kann und die ganze Sache mal abschütteln muss, weil es ist halt ein hartes Thema und man muss sich bewusst sein, auf was man sich einlässt. Mhm. Und ich hatte da so eine schöne Metapher von wegen, man kriegt diese Brille nicht mehr los, der Wahrnehmung, die man dann bekommt. Und dann hast du das überall. Und da muss man sich bewusst machen, ob man das möchte. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ich habe eine große Klappe und ich kritisiere alles. dann ist es geil, weil du hast dann wirklich wissenschaftlich fundierte Argumente, die du nutzen kannst und die du anbringen kannst. Aber da muss halt jeder wissen, ob er mit dem umgehen kann oder nicht.
Ich denke aber gerade jeder Lehrämtler und jede Lehrämtlerin sollte ja eigentlich zumindest ein Stück weit auch sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben eigentlich. Ja. Also es ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema, worüber man auch miteinander reden sollte. Und dabei sollte jeder auch einen ähnlichen Wissensstand zumindest haben, eine Grundierung, über die man dann mit der man dann aufbauen kann darüber. Deswegen wundert es mich tatsächlich auch, dass es nur eine Zusatzqualifikation ist und das
nicht
könnte
ein fester Bestandteil ist.
Genau, ja. Also vor allem, ich studiere ja auch Lehramt und also wir haben so viele bildungswissenschaftliche Kurse und kein einziger, der darüber redet.
Ja, ist traurig. Das Schöne ist, dass man auch, also ich glaube, diese Zusatzquali all in all ist natürlich ein Riesenblock, aber man kann zum Beispiel auch die digitale Vorlesungsreihe, da können 120 Leute jedes Sommersemester, wenn ich es richtig weiß, teilnehmen und das kannst du nebenbei machen und da werden Videos hochgeladen zu allem, also wirklich themenspezifisch, ganz, ganz viele Dinge und allein nur das machen, bitte, bitte, bitte. Also wenn man sagt, okay, der Block ist mir zu groß und ich kann nicht noch 3 Wochen Praxis irgendwo unterbringen, fair, aber dann setze ich immerhin inhaltlich mit dem Thema auseinander und mache das so. Also genau, die sind gerade auch noch in der Finanzierung, weil es gerade nur bis 27 finanziert wird von der Uni aus.
Ah, okay.
Und deswegen würde ich mir wünschen, dass viele Leute teilnehmen und viele Leute das machen, weil das ist...
Ja, wenn die Uni sieht, dass da auch so viel Interesse ist, dann...
Ja. Ich wollte gerade nachfragen, wie hoch ist denn da die Nachfrage, also von teilnehmenden Studierenden? Genau.
Also ich war der zweite Durchgang.
Oh.
Und der erste Durchgang, also ich glaube... Wenn ich es richtig weiß, sind immer 30 Plätze und wir waren im zweiten Durchgang dann auch um die 30 und jetzt startet sozusagen der dritte Durchgang fürs Wintersemester für die komplette Zusatzquali. Aber das ist halt auch immer eine Ressourcenfrage. Man könnte das bestimmt für mehr Leute aufstellen, wenn man die Kapazitäten und die Finanzierung hätte.
Ja, das stimmt. Das ist auch immer so ein Aspekt, den man vielleicht auch ganz gerne mal vergisst, wenn man sagt, warum gibt es nicht mehr hiervon, warum gibt es nicht mehr davon.
Genau, wenn man so vom, Idealfall ausgeht und sagt, man braucht das und dann scheitert es leider oft irgendwie an der Finanzierung, an einem Personalschlüssel, der sehr dünn ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, voll.
Ich habe das auch, also ich habe mal auch eine Vorlesung besucht, da ging es um Diversität und Heterogenität im Unterricht oder im schulischen Kontext. Ich habe das Gefühl, das war so das Einzige, was so auch nur ansatzweise so ein bisschen in diese Richtung ging. Und da ging es auch so ein bisschen um so dieses Thema, ja, möchtest du Diversität nur sichtbar machen im Klassenzimmer oder möchtest du auch, dass diese Stimmen erhört werden? Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, da sind so ein paar Ansätze da, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, so gerade Thema so Aufklärung. Aber war meiner Meinung nach auch nicht genug. Beziehungsweise ich habe auch das Gefühl, dass das so oft untergeht, vor allem spätestens, wenn man dann als Lehramtsstudent in die Klausurenphase geht und dann ist es eh nur noch alles auswendig Lernerei und am Ende bleibt kaum was davon hängen.
So typisches Bulimie-Lernen.
Genau, deswegen finde ich gerade da umso interessanter zu sagen, du hast da auch Praxiserfahrung und du hast da natürlich komplett andere Einblicke und das nimmst du viel mehr mit, da bleibt viel mehr hängen als jede Vorlesungsfolie, die du dir jetzt mal durchlesen könntest.
Voll, und ich glaube, da ist auch so ein Riesenpunkt, dadurch, dass ich eben Lehramt in dieser Kombi studiere, habe ich natürlich auch Bildungswissenschaften und ich kriege diesen Teil mit, aber ich sag ehrlich, ich würde mich nicht an eine Schule trauen, wenn ich diesen ganzen anderen Sozialpädagogik, Psychologie und eben auch vor allem diese Zusatzquali, ich würde mich nicht an eine Schule trauen, ehrlich.
Ja, ich habe auch schon mit Lehrkräften darüber geredet, die auch frisch raus aus der Uni sind quasi, gerade das Ref fertig haben und auch meinen, also die ganze Theorie, das bringt nichts, weil also du bist null vorbereitet auf was wirklich, auf was du stößt, wenn du in die Schule kommst.
Eben.
Weil der allergrößte Teil ist nicht die Wissensvermittlung, sondern der Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Und da fehlt das
die Pädagogik.
Gefühl. Also, genau.
Das ist ja der Punkt.
Und ich glaube, was ich da empfehlen kann, es gibt so ein Online-Tool, das heißt, was ist los mit Jaron? Und das thematisiert auch sexualisierte Gewalt und es ist so designt wie so ein Online-Game, durch das du dich so durchklickst und du kannst entweder auswählen, ob du weiterführende Schule oder Grundschule spielen möchtest. Und da wirst du eben, du bekommst super viel Infomaterial und du wirst mit Situationen konfrontiert, wo du dann sozusagen wie in einem Game mäßig entscheidest, was würdest du sagen, was würdest du machen, wirst dann auch korrigiert. Ich glaube, dass es gerade überarbeitet wird, weil zu der Zeit, wo ich es gemacht habe im Zuge der Zusatzquali, da war es so ein bisschen, es lädt sehr lange und man braucht ein bisschen Speicherplatz und so, aber dadurch, dass es jetzt überarbeitet wird, glaube ich, dass es eine richtig coole Möglichkeit ist, um sich mal in solche Situationen zu schmeißen, vielleicht schon während dem Studium.
Ja, stimmt. Das ist ein sehr guter Tipp tatsächlich an alle Lehrämtler, die gerade zuhören.
Eben, ich glaube auch tatsächlich, das ist, auch wenn es vielleicht nicht in dem offiziellen Studienplan in aufgegriffen ist und natürlich, sofern das privilegienmäßig stattfinden kann, aber bis zu einem gewissen Grad würde ich sogar fast behaupten, dass es eigentlich auch ein bisschen die Pflicht von jeder Person ist, sich, wenn das halt eben nicht, beziehungsweise nicht nur von jeder Person, ich würde sagen, das ist ja in fast jedem Beruf so, dass wenn du die Ausbildung gemacht hast und so, dich aber trotzdem über dein Arbeitsleben hin immer wieder auf den neuesten Stand bringst, dich weiterbildest, weiter ja. informierst. Und das ist ja deine Pflicht, um deinen Beruf, sag ich mal, gewissenstreu und und auch gut und richtig vor allem auszuführen. Ob das jetzt irgendwie auf dem Bau ist, da gibt es ja auch Updates mit, okay, jetzt ist das Baumittel irgendwie nicht mehr so zugelassen, aber dafür haben wir jetzt Neues, Besseres. Und genauso ist es ja auch mit zum Beispiel pädagogischen Konzepten. Und, oder überhaupt mit Themen, überhaupt die thematisiert oder auftauchen, in Anführungszeichen, die gibt es ja, aber dass ein Licht drauf geworfen wird, dass sie überhaupt aufkommen, dass Leute sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, gut, da müssen wir ein bisschen mehr reingehen und ein bisschen mehr auseinanderdröseln als
eine
Weiterbildung von 2 Wochen.
Absolut, so. Letztendlich soll es ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch eben da
ja,
sein.
Genau. Aber gerade in der Pädagogik, also weil du gerade mit Menschen arbeitest und vor allem mit jungen Kindern und Jugendlichen, die quasi so, also noch von allen möglichen Einflüssen irgendwie betroffen werden können, hast du die Möglichkeit als Lehrkraft dafür zu sorgen, dass sie die demokratischen Grundwerte und auch die ethischen Grundkonzepte von unserer Gesellschaft kennenlernen auf die richtige Art und Weise. Mhm. Und das ist es letzten Endes, worauf es ankommt. Also man hat mir das auch so, als ich mein Praktikum an einer beruflichen Schule gemacht habe, mitgeteilt, so dass die Wissensvermittlung sekundär ist. Das Primäre ist, wie kann man einem Kind beibringen, sich selber in Zukunft Dinge beizubringen und wie kann man ein Kind quasi mit vielleicht auch Dingen konfrontieren, die jenseits seiner eigenen Lebensrealität sind, aber trotzdem, dass die dafür eine Motivation haben, einen eigenen persönlichen Anspruch, sich trotzdem dafür zu interessieren. Weil es kann auch gut sein, dass es genug Kinder gibt, die glücklicherweise nicht von sexuellen Übergriffen betroffen sind oder so. Das kann sehr gut sein, aber auch diese Kinder müssen lernen, damit umzugehen, weil man kann ja nie wissen, was im Leben passiert. Und
erstens das.
Und rein statistisch, also sorry, dass ich jetzt so reinkriege.
Ja. Nee, alles
aber
gut.
Nein. Rein statistisch hast du in jeder Klasse 3.
Ja,
eben,
einer selbst, von 8.
Eben genau,
ja.
Das heißt,
das musst du dir halt auch bewusst machen.
Das ist schon krass, ja. Ja.
Das heißt, selbst wenn es dich halt nicht selbst betreffen würde, hast du auf jeden Fall Leute in deinem Umfeld, die es betrifft.
Ja. Ja.
Und ich finde, vor allem, wenn es um Kinder oder Jugendliche geht, die mit solchen Sachen Erfahrungen gemacht haben, glaube ich, vor allem nochmal Jugendliche ist dann ein sehr großes Ding, weil das sowieso so ein bisschen das Alter ist mit Eltern und Vertrauen ist da nicht so einfach. Und ich glaube, da wäre es halt super wichtig, wenn Kinder oder Jugendliche selbst aufgeklärt genug sind, um nicht da was groß zu machen, das sind Kinder so, aber dass sie zumindest nicht sich selbst
einen Ansprechpartner
genau,
haben.
So, genau, damit sie sich selbst zumindest mal wissen, worum geht's, dass sie wissen, okay, gut, du kannst es natürlich bei deinen Eltern nicht ansprechen, aber ich weiß, ich habe jetzt eine Freundin oder einen Freund, dem ist was passiert. Und ich weiß wenigstens, dass es das gibt. Das heißt, ich bin nicht völlig drüber mit dieser Information erstens.
Ja.
Und zweitens, dass ich weiß, ich kann jetzt zum Beispiel zu meinen Eltern gehen und sagen, hey, guck mal, das und das ist passiert, seine Eltern sollen es oder ihre Eltern sollen es nicht erfahren, aber was kann ich tun?
Ja.
Oder was können wir tun? Und da scheitert es ja schon ganz oft.
Aber da will ich auch reingrätschen, weil das gerade auch bei Lehrkräften so ein Riesending ist, was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn sich Betroffene anvertrauen, die Info gehört denen und die bleibt bei denen. Und du willst nicht nochmal eine Ohnmachtserfahrung bei denen beiführen, indem du sagst, ich gehe mit dieser Info dahin, wo ich denke, dass es sie braucht. Du musst es klar kommunizieren bei der betroffenen Person, dass du sagst, ich zum Beispiel jetzt als Freundin, dass du zu deiner Freundin oder deinem Freund sagst, ich muss das jemandem erzählen. Ich glaube, wir sollten damit zu SozialarbeiterInnen, anderen Eltern, zu Lehrkräften.
Eben,
aber das ist super, super wichtig im Umgang und oft wird es nicht explizit erwähnt, warum ich das unbedingt explizit erwähnen muss. Die Info gehört denen und da sollte man nicht nochmal zu Ohnmacht führen.
Genau. Also das meinte ich auch, dass das natürlich im Konsent mit der betroffenen Person auch passiert, aber eher so, damit ich jetzt zum Beispiel eben den Weg habe, dass ich auch weiß, okay, auch meine Eltern sind aufgeklärt oder wenn ich ein Thema, ich muss, oder beziehungsweise wenn ich kann ja auch, glaube ich, wenn ich diese Erfahrung habe, ich muss ja keine Namen nennen, aber wenn mich das jetzt als Jugendliche oder als Kind, das kann auch als Erwachsenen, wenn ich von einem Freund mitbekomme, mich beschäftigt sowas auch, dass ich aber trotzdem auch die Sicherheit habe, ich persönlich kann ohne Namen, ohne Geschichten und alles zu nennen, aber diese Last loswerden.
Ja.
Und vor allem auch eben eben damit umgehen und zu wissen, okay, wie kann ich oder was kann ich tun, auch wenn es nicht viel ist, um meine Freunde aufzufangen
und,
in dem Moment.
Ja, und wenn
und
du
sicher fühlen zu lassen, Entschuldigung.
Ja, nee, alles gut, genau das, also und du hast auch daraus wiederum, so baut man sich ja eine Struktur auf, in der man wirklich safe sein kann, wenn man sicher sein kann, weil wenn du mehr Leute hast, die aufgeklärt sind, hast du auch mehr Leute, bei denen sich die Leute, denen sowas passiert, ja, auch sich öffnen können und sich, und du auch Leute hast, die belastbar genug dafür sind, weil es gibt auch genug Leute, die sagen, du, ich habe selber mein Päckchen und ich vertrage das nicht oder ich verkrafte das einfach nicht, aber ich glaube, dass man da auch mit Bildung ein gutes Stück Arbeit machen kann, dass es mehr Leute gibt, die quasi belastbar genug sind, sage ich jetzt mal, damit man sich da auch mit denen darüber ja unterhalten kann, ohne dass das quasi direkt bei der nächsten Person irgendwie was auslöst, wo sie auf einmal total erschüttert sind. Also genau.
Ja, und das ist halt immer wichtig, so diese Reaktion auf solche Dinge. Und ich glaube, was uns auch in der Zusatzquali so irgendwie erzählt wurde, es gibt einfach Leute, die machen dieses Thema zu ihrem Steckenpferd, also die haben einfach ein Interesse dafür und die können das ab, wie ich vorhin gesagt habe, das ist auch ein wichtiger Punkt, ob du das abkannst oder nicht.
Genau, genau.
Und dass du dann eben nicht schockiert darauf reagierst und deswegen gibt es dann zum Beispiel in Schulen, in Kitas und so weiter Leute, die sich einfach damit befassen, weil es sie reizt, weil es für sie ein wichtiges Thema ist.
Auf jeden
Fall.
Und
dann auf solche Leute zum Beispiel zu referieren. Es gibt auch an manchen Schulen dann eben genau dafür Teams, wo dann, wenn es einer anderen Lehrkraft anvertraut wurde, wo die dann sagt, okay, guck mal, die und die und die Lehrkraft, die kennt sich dazu wirklich richtig gut aus.
Ja.
Oder die Sozialarbeiterin.
Genau, ja. Man muss auch selber wissen können, wenn man mal kein Experte auf dem Gebiet ist und dann wenigstens auf jemanden verweisen kann.
Stimmt. Es gibt ja auch oft an vielen Schulen so Vertrauenslehrer.
Genau, genau, genau. Ich habe auch schon mit solchen Menschen geredet und ich fand es auch ganz interessant. Also vor allem, was ich mir persönlich vorstellen könnte, was für mich schwierig wäre, ist auch so erste Reaktion, wenn man so eine Information von einem Kind oder von einem Jugendlichen erhält, so wie man damit umgeht.
Mhm.
Weil du willst das nicht an die, wie sagt man?
An Pranger so stellen.
Ja, genau. Genau, genau. Du willst aber es auch nicht runterspielen, so als ob das nichts wäre. So, es gibt eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Und da ist es wichtig, entweder selber diese Kompetenzen zu haben oder zu wissen, an wen man sich da wenden sollte. Also jemanden zu kennen, der diese Kompetenzen hat.
Ja.
Genau.
Mhm.
Und eben gerade dafür ist Schulsozialarbeit auch total unterfinanzierter Bereich in der Schule. Extrem wichtig, weil wir, wie gesagt, also weil Wissensvermittlung eigentlich sekundär sein sollte an der Schule. Also primär geht es ja darum,
soziale Bildung, also
genau,
so diese
Menschen bereit fürs Leben zu machen.
Genau,
auch,
genau,
ja?
Eben auch und miteinander umzugehen.
Genau.
Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großer Aspekt in vor allem Schulen und Kindergärten auch noch. Dass da ja ganz viel eher da passiert, so ey, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, was ist okay, was ist nicht okay, wie kommuniziere ich, nehme ich Grenzen wahr, wie setze ich Grenzen.
Und dazu weiß ich zum Beispiel auch, dass Thema Workshops anbietet, die Schulen oder Kitas oder wer auch immer sich buchen kann, die dann eben genau solche Sachen, manchmal hat man das ja am Ende vom Jahr oder so, da kommen Leute, Polizei oder was weiß ich, die dann solche Workshops nochmal geben und die machen tatsächlich sowas auch zu toxischen Beziehungen und. Also, wo man dann auch sagen kann, komm, dann nehmen wir das Geld in die Hand und machen sowas, weil wir damit eben auch, wie du sagst, soziale Bildung voranbringen.
Eben.
Dazu muss man auch sagen, man redet immer davon, dass es ach so wenig Angebote gibt, aber scheinbar gibt es doch Angebote, nur
man muss sie auch nutzen.
Genau, so. Man muss sie auch nutzen.
Schulen. Vor allem finden, aber
genau.
Auch ist, glaube ich, damit ein großes Problem,
man,
dass sie nicht...
Ja, man muss sie finden, man muss aber auch danach suchen. Ich glaube, es ist immer so ein zweiteiliges Ding so. Einerseits natürlich immer was, woran man mehr arbeiten kann, damit mehr davon da ist. Andererseits, wenn es nicht auf den ersten Blick da ist, muss man sich vielleicht auch einfach mehr Mühe geben und intensiver researchen und danach suchen.
Ja.
Und wenn du an der Schule in Reutlingen bist und du dort diese Stellen nicht hast, dann gehst du halt nach Tübingen und schaust dir dort an, was es dort für Sachen gibt, für Optionen gibt.
Ja, oder Neckaralb ist Feuervogel. Die haben auch ein ganz süßes Programm für Kinder, wo die positive Emotionen auch mal wahrnehmen sollen. Und ich weiß, dass es irgendwie auch so eine Geschichte gibt, dass die auf so ein Podest sich stellen können und dann applaudieren mal alle so. Aber auf eine schöne Art und Weise.
Ja,
so.
Ja.
Wir wertschätzen dich so.
Das ist super.
Auch sowas ist so, so wichtig.
Eben. Ja. Also ich glaube vor allem da, weil ich glaube, wir alle kennen den Spruch, Eigenlob stinkt.
Nee.
Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch... Echt nicht?
Doch.
Also ja.
Aber habe ich nicht implementiert.
Nee, eben genau. Und ich bin auch schon immer natürlich so selbstverliebt und so das braucht man jetzt nicht. Aber dennoch, Eigenlob ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Selbstwertschätzung eben. Auch. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so der Geburtstag von dem Kind in der Kita oder auch in der Grundschule so groß gefeiert wird, weil das, glaube ich, auch so ein wichtiges Ereignis ist, auch für die Kinder, so mal so dieses...
Da geht's um sie.
Genau, dieses im Mittelpunkt stehen, diese Erfahrung zu machen. Natürlich ist es nicht für jedes Kind etwas, aber geht so in die Richtung, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit diesem auf dem Podest stehen und Applaus bekommen.
Ja, ist alles Teil von sich selber stark zu machen als Kind auch so. Da muss man sich dessen auch bewusst sein. Also, ja... Ich weiß nicht, inwieweit das pädagogisch wertvolle Tipps sind oder so, aber ich habe das auch schon mal gelesen, dass man Kindern auch ruhig beim Thema Aufklärung sagen kann, so, wenn dir jemand dich anfasst auf eine Art und Weise, die du nicht magst oder versucht dir irgendwas anzutun, da sind alle Regeln aus dem Fenster geschmissen, da darfst du so dich verteidigen, wie du möchtest. Ich weiß nicht, ob das auch schon so angesprochen wurde, ob das irgendwie der Ansatz ist, aber dass man quasi sagt, da soll man schreien und trampeln und treten und alles machen können.
Ich glaube, das ist nämlich so eine Geschichte, die so zweischneidig irgendwie ist, weil auf der einen Seite, du sagst jetzt gerade, wenn dich jemand berührt und du das nicht magst, aber ich glaube zum Beispiel, dass, also jetzt so all in unserer Generation wurde einmal das auch so ein bisschen abtrainiert, in sich wirklich reinzufühlen und zu sagen, was mag ich und was mag ich nicht, das ist ja oft ein Thema auch. Und ich glaube, was dann noch dazu kommt, ist gerade bei Kindern, auch wenn wir das jetzt in der Pädagogik schon viel implementieren, dass die Kinder wieder auf sich hören so und Nein heißt Nein und du darfst jederzeit abbrechen und solche Dinge. Dann hast du aber dieses ganz schwierige Thema, was auch mit sexualisierter Gewalt einhergeht, mit Loyalitäten. Weil wer fässt dich denn an, wo du das vielleicht nicht magst? Das ist dann die Oma, die beim Kindergeburtstag zu dir kommt und sagt, ach komm, gib mir doch mal einen Kussi auf die Wange und bla. Also, und dann steckt halt so ein Kind schon sehr früh in Loyalitäten fest, die ganz, ganz schwierig sind zu brechen. Weil Loyalität sehen wir immer als so ein Wort, was du gerade in Freundschaften und so bedingungsloses, miteinander und du stehst hinter mir und bla. Aber es bringt halt auch so eine negative Komponente mit sich, die so ein blindes Vertrauen, was man eigentlich bei keinem Menschen haben sollte.
Teilweise ist es ja auch so, je nachdem wie gesund Freundschaften sind, so ich kenne es aber früher aus meinen auch, dass man ja eben durch diese Loyalität und man in Anführungszeichen denkt, man wäre der Person aufgrund irgendwas schuldig, so natürlich bis zum gewissen Grad, ne? Aber dass man da auch ganz oft eben seine Grenzen überschreitet und sagt, hey, nee, die Grenze ist okay, dass sie überschritten wird, weil es ist die Person. Das mag natürlich in Einzelfällen voll fein sein. Kommt auf die Grenze natürlich drauf an und ne, aber so im Normalfall, das passiert dann, glaube ich, relativ oft, so wie gesagt, ich habe es auch bei mir gemerkt, dass man dann ist, ja, okay, gut, dann bin ich doch fein damit, dass ich jetzt hier stehen gelassen wurde, zum Beispiel sowas.
Genau, halt. Und das sind diese beiden Komponenten, genau, diese die ich auch mache. Du fühlst dich nicht und du steckst in Loyalitäten.
Aber du
drin.
Sagst halt nichts, weil ist dein bester Freund.
Und das halt dann Schweigen als Konsequenz. Genau. Und das haben wir in diesen ganzen Themen halt ganz viel drin.
Krass, wie das alles miteinander verwoben ist, aber es geht total miteinander her. Ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig.
Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, auch Kindern Strategien beizubringen. Wie du sagst, zum Beispiel, ab dann zählt es nicht mehr. Und aber auch sich als Erwachsene, die jetzt zum Beispiel, wenn ich in der Kita arbeite, strebe ich eine gute Beziehungsarbeit mit Kindern an, natürlich. Ja. Aber ich bin trotzdem eine erwachsene Person und ich stehe über denen, aber ich mache auch Fehler. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, transparent mit diesen Fehlern umzugehen und den Kindern dann auch zu sagen, du fandest es gerade blöd von mir, oder? Und dann, fand ich. Und okay, du darfst sauer auf mich sein.
Ja.
Das darfst du fühlen. Und obwohl wir uns eigentlich mögen und obwohl wir eine gute Beziehung miteinander haben und obwohl wir die ganze Zeit Quatsch machen und ich dich vielleicht irgendwie dann gekitzelt habe und du wolltest das gar nicht, das darfst du sagen.
Ja.
Und das tut dann nicht unsere Beziehung beeinflussen, weil auch Grenzen setzen ist ein positiver Aspekt von Beziehungsarbeit.
Eben, ich glaube, das ist ja auch was man ganz oft auch in Kinder- und Elternverhältnissen sieht, ist ja eben dieses, dass die Grenzen praktisch zunichte gemacht werden, indem gesagt wird, aber du hast es zu tun, weil ich bin.
Ja, eben stimmt.
So ein bisschen auch.
Das hilft, glaube ich, auch da zu unterscheiden, dass das nicht alles so eine Schwarz- und Weiß-Situation ist, sondern dass es Abstufungen hat. Und es kann jemand sein, den du ganz aktuell lieb hast, der trotzdem manchmal Sachen macht, die du blöd findest. Und das kommunizieren zu können schon im jungen Alter ist ja, also,
Ja.
Richtig, also das trägt ja total dazu bei, dass eben. Du dazu auch zu einem erwachsenen Menschen heranwachsen kannst.
Vor allem wird ja auch ganz vielen Kindern eben beigebracht, im jungen Alter eben diese Grenzen nicht zu kommunizieren.
Ja.
Eben sie stecken zu lassen. Ja. Vor allem, man kennt ja das klassische Sprichwort mit Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Das heißt, irgendwie dein Bruder oder so, der darf dich 100-mal durch den Dreck ziehen oder sitzen lassen und so, aber wer bist du, wehe, du sagst, du hast keinen Bock mehr auf ihn, weil Blut ist dicker als Wasser.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch wieder ein gutes Beispiel, eben so, dass da haben wir viel und vor allem bei Kindern ist es super schwierig, weil er ja auch viel auch durch Adultismus nochmal dazu, aber dadurch, dass da halt so ein krasses Machtgefälle dasteht und auch vor allem von Anfang an bedingungsloses Machtgefälle
sein kann, würde ich sagen.
Also, ja, ich würde sogar fast eher sagen, theoretisch ist
ja.
Weil das Machtgefälle, theoretisch ist das Machtgefälle ja nicht schlecht, es ist ja nur das, was daraus gemacht wird.
Ja.
So, deswegen, dieses Machtgefälle existiert, weil ein neugeborenes Kind hat in keinster Form irgendeine Macht.
Stimmt.
Und dementsprechend sind die Eltern natürlich dafür verantwortlich, dieses Kind, das meinte ich damit.
Ja, oder wenn es um die Wahl der Kita geht oder Grundschule. Ja,
voll. Und das ist auch mein Trigger-Thema, ganz ehrlich, nein in Kitas. Das ist nämlich das. So, ich hab angefangen, in der Kita zu arbeiten und dann kam ich rein und war so, oh, habt ihr Lust auf Garten? Und die waren so, nein. Und ich so, wir gehen trotzdem. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Nein heißt nein. Und ganz das genau. muss dann auch nein heißen und es darf dann auch nicht an Bedeutung verlieren, weil sonst hast du es durch dieses ganze Loyalitäten-Ding und das, ich fühle mich selber wieder nicht so runtergemacht, dass in Situationen, wo nein wichtig wäre, zu respektieren, dass es dann wieder nichtig ist. Und deswegen kommst du und sagst, wir gehen in den Garten. Und die sagen... Okay.
So. Ich frage mich aber, also natürlich ist es wichtig, auch das Nein zu hören. Ich frage mich aber, ob das nicht auch teilweise kontextabhängig ist. Ob nicht auch teilweise Eltern keine Grenzen setzen mehr können und das Kind dann irgendwie den Eltern oder so auf der Nase rumtanzt.
Aber
ein anderer Aspekt.
Also das ist halt immer die Frage, wie setzt du Grenzen und wie machst du das schlau? Weil ich versuche ehrlicherweise Fragen, auf die ich ein Nein nicht akzeptieren würde, nicht zu stellen. Und deswegen stelle ich das dann als Aussage dar, wenn es keine Entscheidungsmacht mehr gibt. Ja. Aber ich muss da dran denken, ich habe lange in der Bäckerei gearbeitet und da kamen dann Eltern immer mit ihren Kindern und waren so, was möchtest du? Und die dann so, Kuchen. Und die so, nein. Mhm. Und dann denke ich so, ja, aber du hast doch gefragt, was ich möchte. Ja. Und in so einer Situation jetzt beispielhaft würde ich mit meinem Kind hingehen und sagen, möchtest du eine Brezel oder eine Laugenstange?
Ja, genau,
weil hast du eine Auswahl getroffen.
Ja. Genau, gibt ihnen die Illusion von einer Wahl und dann denken sie ja auch, okay, ich habe hier jetzt das Sagen in der Situation.
Richtig.
Beziehungsweise haben sie ja. Das Ding ist, es ist ja nicht mal eine Illusion einer Wahl, es ist eine Wahl.
Ja.
Man hat eben nur die Wahlmöglichkeiten eingeschränkt.
Genau, in
Anführungszeichen,
genau.
Und damit die Wahl. Eben genau, das ist ja eben der große Punkt, weil ich kann ihm meinem Kind die Wahl, Illusion einer Wahl geben, indem ich sage, was willst du? Und das Kind trifft die Wahl und du bist so, nein. Ja. Das zum Beispiel wäre die Illusion einer Wahl, aber in dem Fall gibt es ihm halt wirklich die Wahl.
Da bin ich dann die Erwachsene in der Machtposition, die entscheidet,
welche Wahlmöglichkeiten es
gibt. Richtig, und damit mache ich wieder einen Rahmen fest, den Kinder schon auch brauchen, voll.
Auf jeden Fall.
Beispielsweise, so ein ganz kritisches Beispiel ist halt Wickeln in Kitas. Mhm. Natürlich, weil das ist super grenzüberschreitend, da ist super viel Machtpotenzial da so. Mhm. Aber beispielsweise, wenn das Kind gewickelt werden muss, dann frage ich, wer soll ich wickeln?
Mm.
Ich oder welche Erzieherin soll ich wickeln?
Mhm.
Weil dann habe ich eine Wahlmöglichkeit, aber ich stelle halt, weil ich würde körperliche Dinge außer Acht lassen, gesundheitliche Maßnahmen außer Acht lassen, wenn ich sagen würde, möchtest du gewickelt werden?
Ja,
so kann man, und natürlich, wenn sich dann ein Kind vehement wehrt, dann kannst du immer noch überlegen, okay, was machen wir jetzt, rufen wir die Eltern an, keine Ahnung oder so, aber du hast dann halt trotzdem die Wahlmöglichkeit und ich als erwachsene Person habe eine Entscheidung getroffen, die getroffen werden musste.
Ja. Ja.
Eben, ich glaube auch tatsächlich, dass es in Anführungszeichen natürlich, also es ist, ich will nicht sagen, dass es nicht schwer ist, weil eben genau diese Dilemma-Situation, nenne ich jetzt mal, die passieren jeden Zentimeter, den du mit einem Kind machst,
nicht
jeden Schritt, jeden Atemzug. Dementsprechend verrennt man sich da bestimmt gerne mal, vor allem wenn man es nicht so geübt ist einfach auch und dann nicht so drin ist und jetzt nicht zwingt. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen, was halt am wichtigsten ist, um Kindern Stabilität zu geben und eben auch, ist halt eben zum Beispiel erstens mal diese Grenzen so klar zu setzen und vor allem auch transparent zu sagen, hey, guck mal, wir können, du musst dich zum Beispiel beeilen mit der, weiß ich nicht, Jacke, weil sonst schaffen wir es nicht mehr auf den Spielplatz zum Beispiel, sowas.
Ja.
Und dann kann das Kind ja auch selbst entscheiden, hey, bocke ich hier jetzt weiter und wir schaffen es dann halt und das ist die Konsequenz und es ist eine reale Konsequenz und nicht eine, dann bin ich angepisst auf dich oder so. Und erstens das und zusätzlich dazu auch, wenn das Kind oder beziehungsweise die Kinder selbst für volle, wertige Menschen zu nehmen, weil ich glaube, das ist auch eben ein Punkt, der ganz oft so ein bisschen zu kurz kommt, weil irgendwie so, keine Ahnung, ein Kind sagt, es will das essen und das essen, du sagst nein und dann kommt die Tante und sagt, sie will das und das essen, du bist natürlich. Und das sind so Sachen, auf der einen Seite so jetzt, wenn ich das so sage, klingt das auch so, naja, natürlich, das ist ja ein Kind, aber genau da ist ja das Problem, ist trotzdem ein vollwertiger Mensch, der genauso eine Entscheidungsmacht hat und genauso weiß, was es mag oder nicht, wie Tante Emma.
Genau, und da hatte ich auch eine mega Freundin, die mir so einen Satz mit pädagogischer Arbeit an die Hand gegeben hat, dass du dich fragst, gibt es ein Problem oder habe ich ein Problem? Gibt es ein Problem damit, wenn mein Kind jetzt Pommes zum Frühstück will oder habe ich einfach ein Problem damit?
Ganz genau,
und
okay.
In jeder pädagogischen Interaktion, wenn die Kinder kommen und fragen, können wir die Papierflieger mit nach draußen nehmen, dann sage ich, gibt es wirklich ein Problem? Naja, okay, es gäbe vielleicht das Problem, dass sie die Papierflieger draußen liegen lassen, aber dann kann ich das ja als Bedingung mit reingeben dann habe ich nur noch ein Problem damit. Also weißt du, so...
Eben, genau.
Voll gut, ja.
Ich glaube, ganz oft ist es auch das Muster unserer Erziehung, dass wir so oft Nein aus unnötigen Gründen und weil es halt das Problem unserer Eltern und nicht ein Problem der Allgemeinheit war und wir das eben, deswegen sage ich, das ist auch ein bisschen schwierig, weil es so drin ist und du mit wirklich jedem Millimeter wieder diese alten Muster verfällst und es schon auch Arbeit ist. Aber ich glaube, Transparenz mit Kindern und ehrlich sein einfach.
Also ja, auf jeden
das
Fall.
Das ist das Wichtigste.
Da sprichst du auch sowas Schönes an, weil das ist auch das, wenn Eltern ihr Nein zu inflationär verwenden, verliert es auch wieder an Bedeutung.
Genau,
also es darf von niemandem an Bedeutung verlieren.
Ja, voll cool.
Aber ich habe hier gerade mal auf die Uhr geschaut.
Ja,
wir
genau.
Wir sind nämlich schon fast durch.
Ja, aber auf jeden Fall vielen Dank für einmal das Interview und die Gesprächsrunde anschließend natürlich. War richtig, richtig cool. Ich denke, man kann schon die eine oder andere Sache auch für sich selber mitnehmen hier heraus. Und vielen Dank für die für diese Bereicherung und für die Gesprächsrunde heute.
Vielen Dank, dass du auch gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Hat uns sehr gefreut, natürlich.
Sehr gerne.
Und wir waren die Wüste Welle. Wir laufen auf 96,6 Megahertz. Hier heute im Studio und an der Technik waren einmal
Ivan,
Lisa,
David und unsere Gästin
Alina.